Charles de Gaulle ist die dominierende Figur der französischen Zeitgeschichte. Dieser Einfluss verdankt sich in erster Linie seiner großen historischen Bedeutung. Trotz der Kapitulation Frankreichs 1940 und der traumatischen Zeit der nazideutschen Besatzung des Landes bis 1944 ist es Charles de Gaulle gelungen, Frankreich den Rang einer Siegermacht zu verschaffen.
Auch 50 Jahre nach seinem Tod gilt Charles de Gaulle nach wie vor über der Hälfte seiner Landsleute als wichtigste Figur der gesamten französischen Geschichte. Der Journalist und Historiker Johannes Wilms, langjähriger Leiter des Feuilletons der Süddeutschen Zeitung sowie deren Frankreich-Korrespondent in Paris, thematisiert de Gaulles herausragende Bedeutung in historischer, aber auch in aktueller Perspektive in seiner Biografie Der General. Charles de Gaulle und sein Jahrhundert, die 2019 beim Beck Verlag erschienen ist und um die es in diesem Beitrag gehen wird. Es ist der erste Podcast zur Reihe Lecture Croisée, Bücher, die man lesen sollte, die in Bonn vom Frankreich-Zentrum CERC, Centre Ernst-Robert Curtius, in Kooperation mit dem Institut Français organisiert wird. Mein Name ist Christina Schröer, ich bin Geschäftsführerin des CERC. Und gemeinsam mit Landry Charrier, dem Leiter des Institut Français, haben wir einige Passagen unserer Online-Diskussion vom 6. Oktober 2020 zusammengestellt, damit Sie sich ein Bild davon machen können, warum man Wilms General unserer Meinung nach lesen sollte.
In seinem ersten Statement geht der Autor auf die Rolle de Gaulles im Zweiten Weltkrieg ein, was Frankreich zu dem Status einer Siegermacht verholfen hat. Daraus resultiert de Gaulles wichtiges politisches Erbe, die Verfassung der Fünften Republik.
Das damalige erfolgreiche Schalten und Walten de Gaulles, das Frankreich seine traditionelle Bedeutung als europäische Großmacht sicherte, verlieh ihm eine Statur, die ihn auch in den 12 Jahren, in denen er sich aus dem öffentlichen Leben in die Weltabgeschiedenheit von Colombey-les-Deux-Églises zurückzog, zu einer politischen Potenz einsamen Ranges machte. Das war ein Kapital, das ihm in der Algerienkrise von 1958 die Rückkehr an die Macht ermöglichte und ihm gleichzeitig auch die Chance eröffnete, damit Erfolg zu haben, woran er im Januar 1946 gescheitert war. Eine Verfassung, die weitgehend seinen Vorstellungen entsprach, zu entwerfen und auch durchzusetzen. Die Fünfte Republik ist nicht nur seine Schöpfung, sondern die Essenz seines politischen Wollens und Ausdruck seines Verständnisses der Certaine Idee de la France. Die heute seit rund 60 Jahren bestehende Fünfte Republik stellt die mit weitem Abstand nicht nur langlebigste, sondern auch erfolgreichste Restauration in der Geschichte Frankreichs dar. Das Geheimnis dieses Erfolgs ist, dass die Verfassungswirklichkeit der Fünften Republik dank der Direktwahl des Präsidenten eine Monarchie populaire ist, als welche sie de Gaulle selbst qualifizierte. Auch wenn er den damit formulierten Rollenanspruch mit Abstand am überzeugendsten ausfüllte, so gilt auch, dass das Amt des Präsidenten in der Fünften Republik alle seine Inhaber in Gaullisten verwandelte. Auch das entspricht einer Absicht de Gaulles, der bekannte, die Direktwahl des Präsidenten sei für ihn ohne weitere Bedeutung. Denn er habe seine Legitimation von der Geschichte. Aber bei seinen Nachfolgern im Amt verhielt es sich ganz anders. Die hätten diese Legitimation nötig, um ihre Rolle zu genügen.
Doch das Erbe de Gaulles birgt auch Hypotheken, die längst nicht alle umfassend analysiert und aufgearbeitet worden sind. Ein Beispiel dafür wäre unter anderem de Gaulles Afrika- und Algerienpolitik. Wilms nennt zwei andere Beispiele, die dem aktuellen Staatspräsidenten Emmanuel Macron das Leben schwer machen.
Das gilt etwa für die von Macron beabsichtigte gründliche Reform des französischen Rentensystems, die bei den Gewerkschaften auf heftigen Widerstand stößt. Das französische System der Altersversorgung wurde von der aus drei Parteien, den Kommunisten, den Sozialisten sowie dem Mouvement Républicain Populaire gebildeten Übergangsregierung vom November 1945 veranlasst, der de Gaulle bis zu seinem Rücktritt am 20. Januar 1946 als Regierungschef angehörte. Die Kommunisten, deren Ziel auf Geheiß Stalins nicht mehr die Weltrevolution war und die bis zum Mai 1947 dieser Koalitionsregierung angehörten, nutzten ihre ministeriellen Zuständigkeiten dazu, möglichst große Vorteile für die eigene Klientel, namentlich in den staatlichen Betrieben und der Verwaltung, zu schinden. Neben einer Beschäftigungsgarantie waren dies vor allem Pensionsregelungen, die hinsichtlich ihrer Höhe wie auch des vergleichsweise frühen Renteneintrittsalters sehr vorteilhaft waren. Darüber hinaus wurde eine große Fülle von Regimes spéciaux, von Sonderregelungen eingeführt, die den doppelten Vorteil einer geringeren Beitragsleistung mit dem erheblich früheren als dem sonst gesetzlich geregelten Eintritt ins Rentenalter verknüpften. Das alles sind die sogenannten Droits acquis, die heute von den Gewerkschaften energisch verteidigt werden. Eine andere Hypothek ist das Prinzip der Einstimmigkeit, das bei Entscheidungen des Europäischen Rats, also bei gemeinsamen Sitzungen der Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten, insbesondere im Bereich der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik gilt. Die Geltung dieses fatalen, weil Entscheidungen lähmenden Prinzips geht auf das Konto de Gaulle, der sich auf eine aus dem Sinnzusammenhang gerissene Bestimmung in Artikel 20 der römischen Verträge von 1957 berief, um eine den Interessen des großen, aber wenig effizienten französischen Agrarsektors gemäße gemeinschaftliche Landwirtschaftspolitik durchzusetzen. Diese Weigerung, die das gesamte politische System der EWG lähmte, wurde schließlich mit dem Luxemburger Kompromiss beigelegt. Der böse Geist des Prinzips der Einstimmigkeit, der eine energische, mehrheitsbasierte EU-Politik verhindert, war damit endgültig aus der Flasche. Denn der Kompromiss besagt, dass wenn ein Land der Ansicht sei, wesentliche Interessen stünden auf dem Spiel, müssten die Verhandlungen so lange fortgesetzt werden, bis eine für alle Partner annehmbare Lösung gefunden sei. Dem Konzept einer strategischen Autonomie, das Emmanuel Macron seit langem für die EU einfordert, steht ironischerweise dieses im Erbe de Gaulle versteckte Hypothek des Prinzips der Einstimmigkeit entgegen, auf die sich Polen, Ungarn und neuerdings auch Zypern berufen und mit der sonst gern akzeptierten finanziellen Unterstützung der Gemeinschaft ihr eigenes Süppchen zu kochen.
Eine erste Reaktion auf die Biografie liefert Matthias Wächter. Er lebt seit vielen Jahren in Frankreich, ist Historiker sowie Generaldirektor des Centre International de Formation Européenne in Nizza. Er hat 2006 für sein Buch zum Mythos des Gaullismus den renommierten deutsch-französischen Parlamentspreis bekommen und hat seitdem zahlreiche Aufsätze und Bücher zur Geschichte Frankreichs im 20. Jahrhundert veröffentlicht.
Ich wollte die Frage nach dem Erbe de Gaulles wollte ich etwas anders thematisieren, jetzt nicht auf der Ebene der Rentenreform und des Einstimmigkeitsprinzips, sondern was wohl sein bleibendstes Erbe ist, nämlich die Fünfte Republik. Ja, seitdem de Gaulle die politische Bühne Frankreichs betreten hatte, hatte er dafür gekämpft, dass sich Frankreich eine neue Verfassung geben würde, in der die Exekutive unabhängig von der Legislative würde agieren können. Dies erschien ihm notwendig, um die Größe und die Unabhängigkeit Frankreichs wiederherzustellen. Als er 1958 an die Macht zurückkehrte, geschah dies unter der Bedingung, dass er eine neue Verfassung initiieren durfte. Mir scheint, dass Sie, Herr Wilms, dieser Verfassung keine große Wertschätzung entgegenbringen. In Ihrem Prolog schreiben Sie, ich zitiere aus Ihrem Buch, Norm und Wirklichkeit der von de Gaulle maßgeblich beeinflussten Verfassung haben von der Republik, wie sie die Revolution von 1789 entworfen hatte, in ihrer fünften Auflage im Wesentlichen nur noch die Fassade, sprich die Bürger- und Freiheitsrechte sowie deren Devise Liberté, Égalité, Fraternité konserviert. Zitat Ende. Sie kritisieren auch in Ihrem Prolog die Machtlosigkeit des Parlaments und das Defizit an Repräsentation, das sich in Krisen wie der Gilets jaunes, der Gelbwesten niederschlagen würden. Ein weiteres, wenn nicht das überragende Ziel de Gaulle war die Größe Frankreichs, la grandeur. Auch was dieses Ziel anbelangt, bleibt fraglich, ob Sie und wir de Gaulle langfristigen Erfolg attestieren können. Schließlich kann man daran zweifeln, ob unsere europäischen Nationalstaaten nach 1945 noch realistisch nach Größe streben können. Ich stelle mir also die Frage, ob Sie de Gaulle letztlich als einen gescheiterten Staatsmann ansehen. Und daran schließt sich die Frage an, warum die Verfassung oder wie man in Frankreich so gerne sagt, die Institutionen der Fünften Republik so wenig hinterfragt werden. Ja. Selten kommt doch der Wunsch nach einer Sechsten Republik auf und noch seltener wird dieser Wunsch wirklich konkret und konturiert.
Ich finde ja gerade, das ist ja gerade das Entscheidende an der Fünften Republik, dass de Gaulle mit dieser Verfassung versuchte, die Parteien außen vor zu halten. Dass er die Parteien zurückdrängte, das halte ich aber dennoch für einen Fehler, weil bei der Direktwahl des Präsidenten werden alle Erwartungen auf ihn konzentriert. Während die Abgeordneten werden ja nur in einem Wahlkreis gewählt. Deshalb können sich die Meinungen, die im Volk, in der Öffentlichkeit sind, nicht so durchsetzen, weil das Parlament ja keine große Rolle spielt bei der Formulierung der Politik, sondern die Politik wird vom Präsidenten bzw. von der Regierung formuliert und durchgesetzt. Und das Parlament hat da nur, kann da sozusagen nur zustimmen oder Meinungen zu äußern. Also insofern finde ich die Fünfte Republik nicht ganz ideal und ich habe nicht zuletzt deshalb in meinem Vorwort, worauf Sie ja hinwiesen, auf die Gelbwesten rekurriert. Das war für mich so ein Ausbruch, so ein spontaner von Leuten, die ja eine Unzufriedenheit artikulierten, die sich sonst innerhalb der Parteien, die auch machtlos sind, nicht artikulieren konnten. Das ist also die Gefahr der Fünften Republik, die natürlich ansonsten bewundernswert ist, wie gut sie funktioniert, wie geölt das ist und nicht diese Querelen, die wir haben mit dem Föderalismus, dass sie also die Zentralstaatlichkeit Frankreichs noch betont, die Exekutive betont, die Zentralstaatlichkeit betont, während wir ja hier uns jetzt verstricken mit den Corona-Maßnahmen, halbwegs verständliche Regelungen zu haben, die jeder versteht. Das verwundert in Frankreich sicher.
Etwas provokant die Frage, ist de Gaulle eigentlich ein geeigneter Gegenstand für eine Biografie? Zunächst einmal gibt es ja das Problem der Quellen. Wir haben von de Gaulle selber sehr wenig Quellen. Sein Nachlass ist weiterhin unter Verschluss und aus seiner Korrespondenz sind nur gewisse Auszüge publiziert worden. Seine Memoiren, die Memoiren des Krieges und die Memoiren der Hoffnung, sind eher Quellen dazu, wie de Gaulle selbst sich sah und welche Spuren in der Geschichte er hinterlassen wollte. Hinzu kommen als Quellen zahlreiche Gesprächsprotokolle von seinen Weggefährten, insbesondere die von Alain Perfide. Aber man muss ja die Frage stellen, spricht da wirklich de Gaulle oder spricht da der de Gaulle, den Perfide gerne der Nachwelt hinterlassen wollte?
Sie haben gesagt, die Quellenlage sei gewissermaßen dürftig. Naja, das ganz so dürftig ist nicht. Der Sohn Philipp hat ja doch eine große Zahl der Briefe herausgegeben, die natürlich nur die Haupt- und Staatsangelegenheiten betreffen. Und die Memoiren von de Gaulle sind als Geschichtsquelle natürlich genauso wenig wie die Memoiren Bismarcks zu nutzen. Die Gesprächsprotokolle von Perfide oder Foucault oder auch das Buch von Malraux, natürlich, die muss man immer alle cum grano salis behandeln und die sind keine einwandfreien oder keine Quellen, die man ohne Kritik lesen kann, aber sie birken halt schöne Zitate, die ihrerseits wiederum die Person charakterisieren. Im Übrigen ist das ein Phänomen der französischen Biografik. Sie haben auch keine vernünftigen Quellen zu Napoleon. Das, was da gerne immer als Quellenwerk herbeigezogen wird, der Memorial de Sainte-Hélène von Las Cases, das ist Propaganda. Das hat Napoleon, die meisten Sachen, die da drinstehen, hat Napoleon gar nicht gesagt, aber sie werden immer wieder zitiert.
Neben den Quellen gibt es das Problem des Mythos. In einigen Rezensionen zu Ihrem Buch, Herr Wilms, heißt es, Sie hätten dazu beigetragen, den Mythos de Gaulle zu entzaubern. Zunächst einmal lässt sich fragen, ob wir Historiker überhaupt Mythen entzaubern können, ob wir ihnen den Zauber nehmen können. Wir können sie analysieren und erklären. Aber ich glaube, wir können ihnen kaum den Zauber entziehen, denn sie werden unabhängig von uns weiter existieren oder nicht. Die Frage ist, ob wir uns selber der Mythen entziehen können oder des Mythos entziehen können, wenn wir die Biografie eines Mannes nachzeichnen, der sich selbst als identisch mit Frankreich begriff.
Ja, der Mythos entzaubert. Ich habe das nie für mich in Anspruch genommen. Das muss mir jemand in einer Rezension geschrieben haben. Ich hätte den Mythos von de Gaulle entzaubert. Den kann man nicht entzaubern. Der ist vorhanden und der wird auch so bleiben. Und das ist auch gut so.
De Gaulle wollte als ein nationaler Held begriffen werden. Und die Franzosen und Französinnen haben seinen Anspruch positiv beantwortet. Viele von ihnen haben ihn als Helden verehrt und tun dies immer noch. Die Suche nach dem Heroischen, der Wunsch nach dem großen Helden, ein Spezifikum der französischen Geschichte. Und sollte das der Fall sein, warum?
Was die Rolle des Helden angeht, natürlich wollte de Gaulle als Held begriffen werden. Als Held und vor allem als Retter wurde auch de Gaulle als Retter begriffen, weil das hat natürlich für die Mehrheit der Franzosen eine große Entlastungsfunktion. Sie haben geirrt, sie haben gesündigt, aber da kommt der Heiland und tut sie wieder aus ihrem Elend, aus ihrer politischen Aporie befreien und führt sie zu neuen Höhen. Das hat Napoleon so gemacht, das hat de Gaulle ganz genauso gemacht. Er hat es, schreibe es ja, zweimal gemacht, einmal 1940 und zum anderen Mal 1958 in der Algerienkrise. Das finde ich doch, eine vergleichbare Figur haben wir in Deutschland nicht gehabt. Wir haben in Deutschland nur Verderber gehabt, aber keine Retter.
Die Neuzeithistorikerin Silke Mende stellt in ihrem Kommentar die Vorzüge von Wilms Biografie als mittleres Buch heraus, das ein größeres Publikum erreichen kann und gleichzeitig neue wissenschaftliche Erkenntnisse vermittelt. So wird beispielsweise durch die Einbeziehung der prägenden Ereignisse und Bezüge außerhalb des Hexagons im französischen Empire an der Person Charles de Gaulles deutlich, dass das Mutterland und das Kolonialreich im 20. Jahrhundert zwei Seiten einer Medaille waren. Silke Mendes Arbeitsschwerpunkte liegen in der deutschen, französischen und europäischen Geschichte vom 19. bis zum 21. Jahrhundert. Seit dem vergangenen Jahr ist sie stellvertretende Direktorin am Centre Marc Bloch in Berlin.
Ja, ich habe das Buch von Johannes Wilms sehr gern gelesen, weil es, was ja auch schon angeklungen ist, ein sehr gut lesbares Buch ist, das auch für Nicht-De Gaulle-Experten und Expertinnen sehr verständlich und zugänglich ist. Detlef Felken, der Cheflektor in dem Verlag ist, in dem Johannes Wilms Buch erschienen ist, hat dafür einmal den sehr eingängigen Begriff vom mittleren Buch geprägt, nämlich angesiedelt zwischen wissenschaftlichem Fachbuch und historischem Bestseller. Das wäre eine erste Frage, die ich gerne stellen würde. Ich kann mir vorstellen, dass es beim Verfassen einer Biografie nicht ganz einfach ist, ein Gleichgewicht zwischen dem Protagonisten und dem historischen Kontext zu finden. Hätte mir an manchen Stellen dennoch eine noch etwas breitere Einbettung in die gesellschafts- und kulturhistorischen Umstände gewünscht. Ich finde, das ist zum Ende der Darstellung im vierten Buch sehr gut gelungen, wo wirklich sehr deutlich wird, wie derartig aus der Zeit gefallen General de Gaulle zum Ende seiner Karriere hin wirkt, als er an ganz unterschiedlichen Fronten, um im Bild zu bleiben, mit dem Ende der Nachkriegszeit sowie einem breiten gesellschaftlichen Strukturwandel und einem tiefgreifenden kulturellen Mentalitätswandel konfrontiert war. Und da wäre meine Frage an Sie, als Sie die Biografie konzipiert haben, wie Sie mit dieser Frage umgegangen sind. Schwerpunkt Politikgeschichte oder wie stark einen stärker gesellschafts- oder kulturhistorischen Kontext möglicherweise noch einzubinden?
Sie wissen zwar, ich sage gleich, das ist ein Goethe-Zitat, was ich erfunden habe, das Publikum sollte nie in das Geheimnis des Schriftstellers hineinschauen. Nicht? Aber ich werde Ihnen gerne sagen, natürlich ist eine Biografie, das Bauprinzip einer Biografie, ich habe ja da eine gewisse Übung in Biografien, Sie müssen sich natürlich die Figur erstmal im Ganzen angucken und sagen, wofür ist sie bedeutend? Und bei de Gaulle war ein Politiker in Uniform. Das war für mich natürlich der sozusagen die Spina dorsalis, die Wirbelsäule, die Kolumne der ganzen Biografie. Dass die, wie Sie sagen, die Kultur- und Gesellschaftsgeschichte bei dieser Biografie etwas zu kurz kommen, das hat könnte ich jetzt sagen, handwerklich einfach mal damit zu tun, dass die Biografie sonst uferlos geworden wäre. Und das der andere Grund ist der, dass der de Gaulle eigentlich da auch zu wenig hergibt, um ihn kulturell einzuordnen. Also ich könnte Ihnen jetzt nicht sagen, welche Opern er geschätzt hat, welche Komponisten er, welche Literatur er gelesen hat. Ja, natürlich die Memoiren des Kardinal de Retz, die Briefe der Madame de Sévigné und so weiter und so weiter. Aber das ist sozusagen der Kanon des gebildeten Franzosen und nicht das, was für ihn ganz besonders ist.
Es liegt ja absolut auf der Hand, dass der Zweite Weltkrieg, gefolgt von der Nachkriegszeit, die entscheidenden Wegmarken im militärischen und politischen Wirken de Gaulles waren. Und deshalb nehmen sie auch zu Recht, wie ich finde, den Löwenanteil in der Darstellung ein. Dennoch könnte man natürlich fragen, ob man nicht auch noch mehr über die ersten 50 Lebensjahre und die dort prägenden Stationen und Erfahrungen hätte schreiben können, gerade weil es auch die weniger bekannten und die weniger einschlägigen sind. Und da wäre meine Frage eben auch nochmal aus Ihrer Sicht, wenn Sie an die Konzeption zurückdenken, wie Sie sich da für die Schwerpunkte entschieden haben und wie Sie die für sich selbst eben als Biograf begründet haben.
Dass ich die frühen Jahre von Charles de Gaulle nicht stärker ausgearbeitet habe, hängt einfach damit zusammen, dass es da furchtbar wenig von Interesse zu erzählen gibt. Er war halt jung und es ist immer eine Gefahr. Sie schreiben natürlich eine Biografie sozusagen immer von hinten. Also das Leben liegt vor Ihnen. Und wenn Sie dann mit dem jungen Mann anfangen, den auszumalen, dann passiert es unweigerlich, dass Sie dem jungen Mann schon die Züge des Alten erkennen und versuchen zu erkennen und darzustellen, die er aber erst im Alter hat. Und das ist ungut. Keine Biografie ist die endgültige Biografie. Und ich kann nur hoffen, dass zu meinen Lebzeiten nochmal eine neue de Gaulle-Biografie geschrieben wird, die ich dann sicherlich gerne lesen werde, sage, das hat der Mann besser oder die Frau besser erkannt als ich und besser dargestellt. Oder das hat er, da lässt er es fehlen. Jedenfalls, es wird immer Biografien geben. Wir haben von Goethe so und so viel, wir haben von Napoleon so und so viel. Es wird auch von de Gaulle, weil das ja eine Figur ist, für die man sich interessieren muss. Und die man sympathisch und auch unsympathisch finden kann in mancher Hinsicht. Aber es ist eine Figur, es ist eine Person, eine Persönlichkeit, die Interesse hat. Und das wird weitere Biografien geben.
Ausgesprochen positiv finde ich, das möchte ich unterstreichen, dass Sie die prägenden Ereignisse und Bezüge außerhalb des Hexagons sehr stark in Ihre Darstellung mit einbeziehen. Also neben den Londoner Jahren im Exil eben auch die fortwährende Prägung de Gaulles durch das Empire, also einer Realität und Vorstellung, die de Gaulle und seine Politik immens beeinflusst haben, was sie ja zu Recht durchgängig herausstreichen. Das gilt vor allem natürlich für die Zeit des Zweiten Weltkriegs, als das französische Kolonialreich der wichtige Ausgangspunkt und die zentrale Machtbasis für das freie Frankreich war. Das gilt aber auch für die Nachkriegszeit hinsichtlich der Afrika- und Algerienpolitik de Gaulles oder auch mit Blick auf das französischsprachige Quebec, was man diesem weiteren imperialen Rahmen aus de Gaulles Vorstellungswelt ja zuordnen kann. Und dieser im weitesten Sinne imperiale Rahmen liegen für de Gaulle und seine Biografie auf der Hand. Sie werden in der Geschichte Frankreichs im Allgemeinen für das 19. und 20. Jahrhundert, wie ich finde, viel zu oft jedoch stiefmütterlich behandelt. Denn häufig werden Metropole und Imperium, also das sogenannte französische Mutterland und das Kolonialreich, immer noch getrennt voneinander behandelt. Und ich finde, an der Person Charles de Gaulle machen Sie, Herr Wilms, sehr schön deutlich, dass es eben doch zwei Seiten ein und derselben Medaille sind und die eine Geschichte nicht ohne die andere erzählt werden kann. Wenn man schließlich noch einen letzten, eher aktuellen Blick auf Charles de Gaulle und sein Jahrhundert werfen möchte, dann fällt, finde ich, aber auch auf, dass es sich einerseits um ein dezidiert vergangenes Jahrhundert handelt, das bereits in den Nachkriegsjahrzehnten sein Ende nahm. Andererseits findet es in unterschiedlicher Form allerdings auch seine aktuellen Wiedergänger, die es, und da würde ich Ihnen zustimmen, durchaus auch mit Skepsis zu beobachten gilt. Das ist mir besonders an einem prägenden Moment von de Gaulles Politikvorstellung aufgefallen, die Sie auch durchgängig betonen, nämlich die Skepsis gegenüber einem starken Parlamentarismus und die doch tiefe Abneigung gegenüber einer vermeintlichen Parteienherrschaft, die eigentlich Zeit seines Lebens sehr stark zum Tragen kommt. Der stellte de Gaulle sein persönliches Charisma entgegen und man muss natürlich auch unterstreichen, um ihm gerecht zu werden, dass er sozusagen die demokratische Demarkationslinie nie endgültig überschritten hat, hin zu einer autoritären Prägung. Dennoch würde ich denken, im Lichte heutiger Debatten lässt uns die Biografie des Politikers Charles de Gaulle Parlamentarismus und Parteiendemokratie durchaus als weiterhin prekären Balanceakt begreifen, der weiterhin fortwährend ganz unterschiedlichen Gefahren ausgesetzt ist. Das haben Sie ja auch in der Einleitung unterstrichen und den es mit Werb immer wieder aufs Neue zu wagen lohnt.
Abschließend geht Jürgen Ritte auf die deutsch-französischen Beziehungen und de Gaulles Deutschlandpolitik ein. Jürgen Ritte ist Professor für Literaturwissenschaft an der Université Sorbonne Nouvelle in Paris und als Essayist und Übersetzer ebenfalls tätig.
Ich habe streckenweise den Eindruck gehabt, wenn Sie zu diesem Thema kommen, dass Sie vielleicht noch ein bisschen zu streng sind manchmal mit de Gaulle. Denn dass er nach dem Krieg nicht unbedingt Schönes im Schilde führt mit Deutschland, also für eine Zerstückelung des Landes ist, auf das wieder wie im 17. Jahrhundert da ein Glacis entsteht mit lauter kleinen Einzelstaaten und er das damit begründet, dass das ja auch die wahre deutsche Historie sei. Das muss man eigentlich verstehen. Das ist, er redet ja von einem Land, dessen Armeen dreimal in nicht mal 100 Jahren bei ihm vor der Haustür gestanden haben. Und das zu vermeiden, erklärt doch ein ganz eminentes Sicherheitsinteresse, das de Gaulle hat. Und das erklärt eben auch seine ersten Vorstellungen von dem, was aus Deutschland werden soll, was er alles annektieren will und so weiter. Sehr schnell merkt er doch, dass das gar nicht geht und schwenkt ein oder lässt Leute agieren in Deutschland, die ein extrem ausgewiesenes Deutschland Interesse haben oder eine ganz andere Politik treiben in Deutschland, in der besetzten Zone. Ich rede jetzt nur davon, diesen kleinen Ecken, die er da bekommen hat. Es sind ja fast alles Deutschlandkenner, die er hat. Da ist der berühmte Raymond Schmidlin, der sozusagen sein Erziehungsminister wird unter Pierre König in der besetzten Zone. Der öffnet die Universität Mainz, der gründet die ENA, das, was die deutsche ENA werden sollte in Speyer, ist eine Verwaltungshochschule geworden. Die gründen ein Radio und so weiter. Und dann ist da Joseph Rovan, der später noch bei Helmut Kohl den Berater spielen wird. Ein Deutscher, der Franzose wurde, ein bayerischer Jude. Dann ist da Alfred Grosser und seine Mutter, die ersten Schritte machen in dem Franco-Allemand. Dann ist dort Pierre Grappin, der Adjutant von Pierre König. Das ist der spätere Dekan der Universität Nanterre und da mit einem anderen Deutschen aneinander gerät, nämlich mit Kurt Bendit und so weiter und so weiter. Und Alfred Döblin kümmert sich um die Zensur. Das sind aber lauter Leute, die ein Konzept in der Tasche haben, die sagen, machen nicht, wir wollen auf keinen Fall das machen, was nach den Versailler Verträgen passiert ist. Wir wollen hier eine Politik des Ausgleichs, der Versöhnung machen. Wir wollen uns einen Gegner, ehemaligen Gegner, zu Freunden anziehen. Natürlich ist das auch mit Sicherheitsinteresse motiviert, aber ich glaube, de Gaulle hat das dann machen lassen und hat doch sehr schnell Abstand genommen von diesen anfänglichen Absichten, die er hatte. Also ich finde, das ist ein bisschen unterbewertet, auch wenn das nicht das geworden ist, was de Gaulle sich vielleicht gedacht hat, im Sinne der Grandeur Frankreichs eine europäische Macht aufzubauen, unter Führung Frankreichs natürlich, wenn das der Anfang war. Aber es ist etwas herausgekommen, das er vielleicht gar nicht so beabsichtigt hat, aber das doch einiges geleistet hat. Ich glaube, das ist die Mutter der deutsch-französischen Beziehung, denn das hat eine Arbeitsebene geschaffen, auf der viele Menschen heute in höchsten Etagen, auch in den Ministerien, deutsch-französische Beziehungen machen. Unabhängig von dem, ob nun gerade Frau Merkel und Herr Macron sich lieb haben oder ob Sarkozy und Frau Merkel sich lieb haben. Das sind immer Verstimmungen, die an der Oberfläche sind, aber es funktioniert ja im Ganzen. Also das fand ich etwas zu, vielleicht nicht ganz gerecht gegenüber de Gaulle, der sieht doch etwas zu viel, der handelt immer im Eigeninteresse und die Deutschen laufen immer brav hinterher.
De Gaulles Haltung oder Einstellung zu Deutschland, als ich mich damit befasst habe, hat mich überrascht, weil ich gehörte, wie wahrscheinlich viele Deutsche meiner Generation, war ich der Meinung, hatte ich das de Gaulle-Bild seines Deutschlandsbesuchs von 1962, wo er da auf dem letzten Auftritt auf Deutsch zu den Deutschen sprach, mit dem wunderbaren französischen Akzent dabei und lauter Stimme des befehlsgewohnten Militärs sich da äußerte. Das war grandios, das war wunderbar. Das war ein sehr positives Deutschland, de Gaulle-Bild, was wir in Deutschland hatten. Und das schwang immer noch so nach. Und ich war dann, muss ich Ihnen sagen, als ich an der Biografie arbeite, dann doch sehr überrascht, welche ja, welche orthodox-französische Clemenceau-hafte Haltung er in der deutschen Frage hatte. Da hat er ja sehr lange dran festgehalten. Aber er hat dann in der Tat im Zuge des Koreakriegs gemerkt, dass Frankreich allein doch nicht mehr die Macht und die Herrlichkeit hat, diese Haltung durchzuhalten, durchzusetzen. Und deshalb müsste er sich mit Deutschland arrangieren. Und das war eine Einsicht, die dann zu der Begegnung mit Adenauer in Colombey-les-Deux-Églises führte und dann 3 Jahre später eben zu dem Élysée-Vertrag, dem deutsch-französischen Freundschaftsvertrag. Dass dieser Vertrag durch die Präambel, die deutscherseits spät erst eingefügt wurde, sozusagen den Sinn verlor, den de Gaulle damit verband, ist, glaube ich, fürchte ich, evident, dass der Vertrag darüber hinaus dennoch Gutes bewirkt hat für das deutsch-französische Verhältnis, steht außer Frage. Aber de Gaulle hatte zunächst einmal andere Absichten. Er wollte mit Deutschland zusammen ein Tandem bilden, das die Dinge voranbringt im Sinne Frankreichs, in seinem Sinne. Frankreich sollte die Macht sein und Deutschland eben die Wirtschaftsmacht stellen, um die französischen Großmachtsansprüche dann realisieren zu können. Das ist alles okay, das ist das Geschäft der Politik unter den Staaten, aber Sie haben recht, der Élysée-Vertrag ist wichtig und wir wollen ihn in Ehren halten und danach leben.
Das war die erste Folge unserer Reihe Lecture Croisée, Bücher, die man lesen sollte, über die De Gaulle-Biografie Der General von Johannes Wilms. Diese Reihe ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Centre Ernst-Robert Curtius, der Universität Bonn und dem Institut Français Bonn.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.